Gefühlte Fakten mit Christian Huber und Tarkan Bakci.
Werbung für Clark.
Ich bin ein Typ Mensch, der schon sehr vorausschauend denkt.
Ehrlich? Ich schätze dich so ein, dass du bestellst heute eine Pizza und bestellst dann zwei, damit du morgen auch noch eine zu essen hast. Das ist so deine Planung.
Wie gesagt, ich bin ein Mensch, der sehr vorausschauend denkt. Also, ja, dass stimmt. Ich schon den nächsten Tag im Blick habe. Was ich selten mache, ist zu überlegen, ja, was ist eigentlich in 20, in 30, in 40 Jahren?
Ja.
Weil man, wenn man die Nachricht anschaltet, auch sich gar nicht damit befassen will. Es gibt tausend Probleme und so und Klimawandel und das möchte man am liebsten zumachen,
die Aber Tür. Die Zukunft kommt ja trotzdem.
Sie kommt trotzdem. Und da ist es gut, dafür vorbereitet zu sein. Gar nicht im großen gesellschaftlichen Kontext, sondern ganz persönlich auf dich zugeschnitten.
Ja.
Das große Thema Rente.
Ja.
Und auch da mache ich ab und an die Türen zu und sage, ja, ich weiß, ich müsste mich drum kümmern, aber...
Musst du dich drum kümmern.
Wie denn? Wo fange ich da überhaupt an?
Du fängst jetzt an und zwar mit Clark.
Denn Clark greift dir da ganz einfach unter die Arme und hilft dir, dieses abstrakte Thema, das auch so ein bisschen Angst machen kann, ganz konkret anzugehen. Clark ist nämlich ein digitaler Versicherungsmanager, eine App, und mit ein paar wenigen Klicks beantwortest du bei Clark dann einige Fragen, was dir zum Beispiel wichtig ist für deine Altersvorsorge, und dann schlägt dir Clark Angebote vor.
Ja.
Ein persönliches, auf dich zugeschnittenes, auf dich und deine Bedürfnisse zugeschnittenes Angebot. Und nicht nur das, man kann natürlich auch mit den Menschen, die bei Clark arbeiten, reden und sich beraten lassen von Beraterinnen und Beratern. Die sind super entspannt, antworten auf alle Fragen. Und das trifft natürlich nicht nur auf die Altersvorsorge zu, sondern auf jede Art von Versicherung. Mit Clark könnt ihr Tarife vergleichen und Clark findet die passende Versicherung für euch. Damit Clark das machen kann, erteilst du Clark bei der Registrierung ein sogenanntes Maklermandat. Das heißt natürlich gleichzeitig, wenn du schon einen Makler hast, dann geht das Mandat von diesem Makler auf Clark über. Das ist aber unverbindlich, das könnt ihr nämlich jederzeit widerrufen, wenn ihr wollt. Und das hat sich Clark auch nicht irgendwie ausgedacht. Die brauchen das einfach eben, um euch gut beraten zu können. Und das könnt ihr, wie gesagt, ganz stressfrei, jederzeit kostenlos widerrufen.
Und für alle Hörerinnen und Hörer des Podcasts gibt es was Besonderes. Und zwar Clark spendiert allen gefühlten Faktenhörerinnen und Hörern einen Shopping-Gutschein von bis zu 30 Euro. Einfach die Clark-App runterladen und bei der Registrierung den Gutscheincode QFAKTEN54 eingeben. QFAKTEN54. Großes G, FAKTEN, dann die 5, dann die 4, alles groß geschrieben. QFAKTEN54. Wenn ihr dann zwei bestehende Versicherungen hochladet, sichert ihr euch einen 30-Euro-Shopping-Gutschein für Brands wie zum Beispiel IKEA, Zalando, Douglas und viele mehr.
Das heißt, die Leistungen von der App sind nicht nur kostenlos, ihr kriegt sogar was dafür.
Ja.
Es lohnt sich absolut. Alle Infos dazu natürlich nochmal in den Shownotes. Und das war Werbung. Hi, herzlich willkommen zu Gefühlte Fakten. Ich weiß gar nicht mehr, welche Folge. Ich habe irgendwann aufgehört zu zählen. Ich glaube, wir sind Folge 12. Kann das sein?
Ich weiß auch die Staffel nicht. Es gibt so andere Podcasts, die machen irgendwie so, wir sind jetzt in der dritten Staffel und jetzt sind wir zurück. Und
alles
so.
Davor war wie bei so einem Spiel, wenn man die erste Runde verliert. Okay, das war alles davor, waren jetzt Proberunden.
Genau.
Jetzt fängt der Podcast eigentlich an.
Seid ihr so eine Brettspielfamilie zu Hause? Also habt ihr zu Hause Brettspiele gespielt? Was mal hieß, jetzt bleibt der Fernseher mal aus und jetzt wird gespielt?
Schlimmer, der Fernseher bleibt an und wir spielen. Das hat nie geklappt, weil dauernd irgendwer dann hinguckt und zum Fernseher und so.
Ach, laufen da so viele Sachen gleichzeitig zu Hause?
Ja. Leider ja. Und ich kann mich davon auch nicht frei machen irgendwie. Und es sind vor allem meistens, also jetzt aktuell ist meine Oma zu Besuch für mehrere Monate aus der Türkei. Mhm. Und es läuft immer türkisches Fernsehen im Hintergrund.
Ach.
Und das ist die größte Soap-Scheiße aller Zeiten. Und sie kriegt mich trotzdem.
Ja, ich glaube das.
Das heißt, während wir, das erst vor kurzem haben wir was gespielt. Ich weiß gar nicht mehr, welches Spiel. Und im Hintergrund lief halt diese Soap. Und am Anfang war ich noch so, oh, diese Soap lenkt mich vom Spiel ab. Und nach zwei Minuten war ich, dieses Spiel lenkt mich von der Soap ab. Warte, was? Er hat an dem Tag, an dem er beim Scheidungsgericht ist, vor seiner neuen Ehefrau einen Heiratsantrag zu machen.
No
Nein.
Way. Und close aufs Gesicht. Freeze. Und, und aus. Ich hatte auch mal eine Zeit, als ich in Berlin gewohnt habe, da fand ich irgendwie GZSZ cool. Ich habe ganz, und mit cool meine ich, ich habe es halt einmal geguckt und konnte dann nicht mehr aufhören, es zu gucken, weil es auch so lustig war, weil man immer das Gefühl gehabt hat, so, Berlin, da bei dem Späti, wo die jetzt reinlaufen, da war ich auch schon und so.
Hast du sowas? Das habe ich ja gar nicht. Ich habe da auch ein bisschen Verachtung für Leute, die also bei Serien und Filmen, wenn irgendwas über Köln oder so gespielt wird, oh mein Gott, hier, bleib mal da.
Das ist immer der Dom. Köln ist einfach nur immer der Dom.
Oh, in der Straße, da waren wir doch schon mal. Wir denken, ja, weiß nicht, ob das was damit zu tun hat, dass ich in den Medien arbeite, aber es ist so richtig so, ja.
Ich krieg das schon.
Weiß nicht, so stelle ich mir halt Höhlenmenschen vor, die ersten 5 Jahre, in denen es das Feuer gab, bei jedem Feuer so, oh mein Gott, Feuer!
Ja, aber wenn ich vom Fernseher sitze, bin ich auch so ein Höhlenmensch, ehrlich gesagt.
Ja, das stimmt.
Ich freue mich schon, wenn ich Ecken sehe, die ich kenne. Belly hat mir letztens eine Doku gezeigt, die heißt, ich will jetzt keinen Quatsch sagen, ich glaube, Köln in
Christian
Farbe.
Huber, das Leben des Autors. Und bei jeder Sekunde du so, ah, da war ich schon mal, den kenn ich, da war ich.
Ist Köln in Farbe oder so. Mhm. Und da sind so alte Schwarz-Weiß-Aufnahmen, so richtig, richtig alte Schwarz-Weiß-Aufnahmen von Köln kolorisiert. Und das war verrückt zu gucken, weil dann siehst du so Plätze von hier, wie die jetzt aussehen und so, wie sie früher aussehen. Und das ist so ein bisschen wie so eine Kampagne gegen Meth. Wenn du so siehst, so sah der Mensch früher aus und so sieht er heute aus.
Weltkrieg. Not even once.
Genau.
Das finde ich aber auch spannend. Das, klar, natürlich, vor allem so mit Vergleich zu heute. Ich war zum Beispiel vor kurzem bei einer Domführung auf dem Dach vom Kölner Dom. Da kann man so eine Dachführung machen. Das war auch total absurd, weil ich halt dachte, der Dom, das wird genau sowas, das mir gezeigt wird. Früher haben die das gebaut. Gar nicht wahr. Der ist gar nicht so alt.
Nee?
Das war total. Was glaubst du, wann wurde der Dom fertiggestellt?
2003.
Na, eigentlich wurde er immer noch nicht fertiggestellt. Ja. Aber ich dachte so irgendwie.
Moment, ich lass mich raten. Ich lebe seit 6 Jahren in Köln. Ne?
Ja.
Ich habe letztens schon so wahnsinnig viel Quatsch erzählt über Karneval, was nicht gestimmt hat, wo mich böse Nachrichten erreicht
haben. Echt, was? Ich habe das alles geglaubt, was hast du erzählt.
Und mit Rosenmontag und dem ganzen
Das Zeug. War alles eine Lüge?
Nee, nicht eine Lüge, einfach Falschinformationen. Auf jeden Fall wie viel muss man falsch sagen in einer Stadt und wie wenig muss man sich auskennen, bis man ausgebürgert wird? Ich schätze, der Dom wurde fertiggestellt 1740.
Ach, gar nicht so schlecht.
Ja.
Das war Mitte 1800.
Ja, da war ja
genau da. Weiß ich auch nicht, aber ich dachte halt irgendwie zweites Jahrhundert irgendwie. Aber nee, die Geschichte ist ganz spannend. Weißt du überhaupt, warum der Kölner Dom da ist?
Männliches Ego.
Ja, auch richtig, aber.
Also was der Ursprung war, warum jemand gesagt hat, wir bauen jetzt hier so eine riesen Kirche hin.
Ja,
also ein schlechtes, jemand mit sehr viel Geld hat ein schlechtes Gewissen und war beichten.
Ja.
Und dann hat irgendein Pfarrer gesagt, ja gut, dann.
Ja, er hat den Pfarrer gefragt, okay, soll ich Krankenhäuser bauen? Nee. Soll ich Bibliotheken bauen? Soll ich Schulen bauen? Nee, was wir noch brauchen, wäre eine 600. Kirche tatsächlich.
Und ich brauche noch ein Kreuz aus Gold, bitte.
Die Gebeine der Heiligen Drei Könige, die Reliquie ist in Köln. Und zwar wird da im Kölner Dom aufbewahrt. Das heißt, der Dom wurde gebaut um diese Reliquie herum.
Echt?
Um die zu schützen. Ja, die gehörte eigentlich, also ich glaube in Mailand war die vorher.
Mhm.
Und dann wurde die nach Köln verschenkt, heißt es, aber in Wirklichkeit wurde die einfach geklaut.
Ja, so wie ganz viele aus dem Humboldt-Museum, als es viele Schenkungen gab.
Ägypten hat Großbritannien ja geliebt, wie viele Artefakte, die denen geschenkt haben. Unglaublich.
Okay, und das sind die Gebeine aller drei Heiligen?
Ja, es sind wirklich drei Skelette, die auch mehr oder weniger vollständig sind. Ob das jetzt wirklich die von den Heiligen Drei Königen ist, ist halt wie bei Reliquien, muss man halt glauben.
Kasper, Melchior und Balthasar, ne?
Genau.
Ja.
Und die werden da aufbewahrt, deswegen wurde der Dom gebaut. Und der wurde aber gebaut und dann hat man so 20% fertiggestellt und dann 300 Jahre lang Pause gemacht.
Aber I can relate.
Wirklich? Ja, komm, den Rest mache ich morgen, 300 Jahre später.
Das ist ein bisschen so, wie wenn du das neue Software-Update verfügbar bei deinem Computer wegklickst.
Erinnere mich morgen dran.
Genau. 300 Jahre Pause.
Ja, 300 Jahre Pause und dann wurde das fertiggestellt.
Und ein bisschen wie der BER. Wer hat dann gesagt, so
günstiger, jetzt, wesentlich günstiger.
Wesentlich günstiger. Wer hat dann gesagt, nach 300 Jahren, komm, jetzt, wir bauen es fertig?
Den Namen kenne ich nicht, aber es hatte was mit Preußen zu tun, soweit ich weiß. Und es ging auch so ein bisschen Richtung nationale Identität.
Mhm.
Und die Gotik, der Baustil, in dem der Dom errichtet wurde, wurde damals auch fälschlicherweise als urdeutscher Baustil irgendwie bezeichnet. Kommt eigentlich auch aus Frankreich, wusste man damals halt nicht so ganz genau. Und dachte, ja komm, das wird ein Monument zu unserem nationalen Zusammenhalt und so. Und deswegen wurde das, ich glaube, von dem preußischen, ich sage jetzt nichts, bevor es falsch ist. Aber es war auch
Ludwig der 14.
Ja, es war auch, da habe ich zwei vermischt.
Ja, ich weiß.
Der 14. ist der Sonnenkönig, der 16. ist der Mann von Marie Antoinette. Ja, aber sonst war alles richtig.
Das war alles komplett genäht.
Es war aber auch gar nicht, weil es irgendwie aus geistlichen Gründen, es war wirklich wegen so nationaler Stolz und Zusammenhalt und ein Symbol.
Aber ändert sich in 300 Jahren, also sagen wir mal, ich fange jetzt ein Lied an.
Ja.
Ich stellst so 20% fertig und mach so, was jetzt gerade angesagt ist. So eine Mischung aus Trap und irgendwie, Rap und so. Und fang jetzt an. Und in 300 Jahren sagt jemand, er macht den Song fertig.
Ja.
Da sich doch komplett alles geändert.
Ja, natürlich. Da, also genau an dem Aspekt fällt mir auch auf. Also erstmal, ja, so war's, weil ja auch die Gotik als Baustil überhaupt nicht mehr modern war. Und dann aber wieder modern wurde. Ah,
Retro dann einfach.
Genau, das kann halt auch sein, dass du anfängst mit Trap und dann gibt's eine Phase von 200 Jahren, wo das mega egal ist. Mhm. Und dann kommt eine Phase, wo man das wiederentdeckt. Da fällt mir aber ein, es gibt, ich weiß nicht, ob ich den hier schon mal erzählt habe, bin ich drüber gestolpert, den ältesten Gag der Welt.
Du hast den schon mal erzählt und ich kann mich nicht dran erinnern.
Das finde ich so lustig, weil der überhaupt keinen Sinn mehr ergibt, weil sich natürlich Kulturen geändert haben und es hat sich alles geändert. Und wenn man den jetzt heute vorliest.
Aber ist er von Mario Barth und hat was mit Einparken und Frauen zu tun?
Nee, er ist tatsächlich ganz lustig.
Okay. Hau raus, der älteste Gag der Welt.
Ja, nee, wenn ich den ältesten Gag der Welt schon gemacht habe, dann ein Update dazu. Der älteste Bar-Gag. Also es gibt, dieses Genre an Gags, der Bar-Gags, wo es immer heißt, keine Ahnung, kommt ein Pferd in eine Bar, sagt der Barkeeper, warum das lange Gesicht?
Ja.
Davon gibt es ja sehr viele Variationen. Mhm. Und dieses Pattern ist schon sehr, sehr alt.
Ich bin gespannt.
Und der älteste Gag in der Art, den hat man, ich glaube, vor kurzem, wahrscheinlich schon ein bisschen länger, aber ich bin vor kurzem drauf gestoßen, entdeckt. Und von den Sumerern, der ergibt halt keinen Sinn mehr, wenn man ihn jetzt übersetzt.
Wie alt ist der Gag?
Ich glaube, 4500 vor Christus haben die Sumerer ungefähr gelebt.
Okay.
Also sehr alt. Es ist so alt, es könnte ein Gag. Nein, komm, wir machen jetzt nicht schon wieder Mario Bart-Bashing. Bist du ready?
Ja, shoot.
Kommt ein Hund in eine Bar und sagt, ich kann nichts sehen. Ich öffne das hier.
Was?
Das ist der Gag.
Kommt ein Hund in eine Bar, sagt, ich kann nichts sehen, ich öffne das hier.
Ja, ergibt keinen Sinn mehr.
Nee.
Aber natürlich auch, also es ist so viel Zeit vergangen, der kulturelle Kontext hat sich völlig verändert, die Sprache. Also es ist ja nicht eine 1:1 Übersetzung, sondern hat ja mehrere Übersetzungen durchlaufen und so.
Aber war das dann so, dass so ein Sumerer so ein Mikrofon unten an der am Griff hatte und über so eine Bühne gegangen ist und das Kabel so mitgeschwungen hat und dann den Gag gemacht und sich alle bepisst haben vor Lachen?
Leute, kennt ihr das? Wenn der Pharao wieder 2000 Leute geköpft? Ja, keine Ahnung, aber da muss ich nur gerade dran denken, wo du meintest, ja, bei 300 Jahre Pause, da ändert sich ja alles.
Ja.
Ja, es ändert sich sogar so viel, dass also der kulturelle Kontext ist so anders, dieser Gag ergibt gar keinen Sinn mehr.
Und beim Dom, der wurde dann 300 Jahre später, wurde er dann komplett fertiggestellt.
Hat dann nochmal gedauert, aber wurde auch nicht komplett fertiggestellt. Das war auch echt traurig, weil ich dachte wirklich, ja, dann der Dom, das ist so ein riesiges Zeitdokument und hat irgendwie den Zweiten Weltkrieg überstanden, hat er nicht. Der wurde auch ziemlich stark zerbombt und ganz vieles ist so aus den 1950er, 60er, 70er, 80er Jahren vom Dom restauriert worden. Und die haben auch ein bisschen kreativen Freiraum gehabt beim Restaurieren, weil nach dem Krieg war es halt jetzt nicht Prio Nummer 1. Und dann gibt's ganz viele, es gibt also 1000 Figürchen auf dem Dom.
Mhm.
Und teilweise sind das so Gag-Figürchen. Also da haben so die Handwerker sich selber verewigt.
Ein Hund, der in der Bahn nichts sieht, und das genau. öffnet.
Wirklich, John F. Kennedy ist auch da, eine der Figuren, ja.
Echt?
Und,
das ist eine gute Frage, die bei Wer wird Millionär wäre gewesen, eine gute Frage, die bei Wer wird Millionär drankommen könnte.
Welcher Politiker hängt am...
Warum hängt John F. Kennedy am...
Das war halt einfach so eine etwas wildere Zeit der Restauration. Charles de Gaulle hängt auch da und es ist einfach so ein bisschen freier gewesen.
Aha.
Und das ist tatsächlich so, dass es jetzt ein bisschen geregelter ist. Man kann nicht einfach als Handwerker irgendwas da dran machen. Aber es ist auch nicht so, dass jetzt nur noch Engel da hängen dürfen. Zum Beispiel, ich glaube 2003 oder so, wurde dieser Dombaumeister, der irgendwie jahrzehntelang die Restaurationsarbeiten am Dom irgendwie geleitet hat, wurde auch verewigt.
Ja, aber das finde ich gut.
Ja,
das finde ich richtig gut. So. War das nicht früher auch so, wenn Baumeister irgendwelche Gebäude fertiggestellt haben, dass die selber den Schlussstein setzen mussten? Es war doch oft so, dass die Giebel bögenförmig waren und der letzte Stein, also links und rechts haben Leute noch die Wände gehalten und der letzte Stein, der dann...
Die haben die Wände gehalten?
Ja.
Die mussten dann da auch über Nacht oder wie?
Weil so ein Bau dauert ja. Ich glaube lang, das hat uns unsere Geschichtslehrerin früher mal erzählt.
Dass sie die Wände gehalten
haben. Und dann musste der Stein, der das dann verbunden hat quasi oben, der wie so ein Tropfen dann oben drin steckte, den musste dann immer der Verantwortliche setzen, den Schlussstein setzen, weil der stand dann drunter und wenn es nicht funktioniert hat, ist es über ihm zusammengebrochen.
Das finde ich sehr fair, aber nochmal, das heißt, bis zu diesem Schlussstein mussten da dauernd so 10 Leute die Wände halten.
Das war bestimmt irgendwie Konstruktion, die das dann aus...
Was Leute, folgendes, ich habe noch einen Termin diese Woche, ich könnte erst nächste Woche den Schlussstein setzen. Ist das cool mit euch? Alter, wenn ich jetzt eine Hand frei hätte, ne?
Aber bessere Arbeitsbedingungen als bei Amazon.
Papau. Seit wann machen wir diese Geräusche?
Wir machen nicht diese Geräusche. Wie war deine Woche so?
Ja, sehr gut. Wie gesagt, die Domführung war fantastisch. Wobei ich auch kurz sagte, ich sterbe. Kennst du das bei Fahrstühlen, wo dann draufsteht maximal 70 Personen? Mhm. Und meistens passen da auch keine 70 rein. Und es sind halt so 5 Menschen maximal drin. Ja. Und auf das Dach vom Dom kommt man durch so einen Aufzug, der eigentlich für die Handwerker und so gemacht wurde. Und da steht maximal 13 Personen. Da habe ich so aus Reflex durchgezählt. Wie viel sind wir denn? Wir waren 14.
Ah.
Naja, wir waren 13, aber ein Mensch war eigentlich 2 Personen. Und da dachte ich kurz, ich sterbe, aber hat dann gut geklappt.
Ist es hoch, wenn man da oben ist?
Ich
habe ein bisschen Höhenangst. Ich war damals, als ich in Paris war, habe ich mich auch nicht auf den Eiffelturm hoch getraut. Bin unten geblieben, weil ich echt, ich habe immer das Gefühl, wenn ich in die Tiefe gucke, mir fällt alles runter.
Ja, klar.
Also auch so ein Ring, der mir noch nie vom Finger gerutscht ist. Also muss ich dann festhalten, habe das Gefühl, der fällt runter. Oder meine Geldbörse in der Arschtasche. Habe ich immer das Gefühl, fällt jetzt sofort runter.
Ja, ich habe das auch, aber nur für einen kleinen Zeitraum. Und dann setzt so ein Nihilismus bei mir ein. Mhm. So ein, wenn es passiert, passiert's. Es ist außerhalb meiner Kontrolle. Ich lasse das Lenkrad einfach los.
Aha.
Und bin dann okay. Deswegen, ich kann ganz gut mit Höhe umgehen, tatsächlich.
Was waren da sonst für Leute dabei bei dieser Führung? Waren es viel Touris oder sind es Leute aus Köln, die sich jetzt in, wo man jetzt wieder mehr machen kann?
Der Smalltalk hat sich so in Grenzen gehalten, ehrlich gesagt. Keine Ahnung.
Nicht erzählt. Wissen die, was der älteste Barwitz der Welt ist?
Ja, und die Leute wollen einfach diesen Tourguide hören.
Ja.
So, nee, Leute,
war der gut?
Kommt ein Hund in eine Bar.
War dieser Tourguide gut? Ich war mal, auf alle Touren, die ich bisher gemacht habe, waren die Tourguides so mittel und hatten keinen Bock. Bis auf in Dublin. Habe ich mal so eine Stadtrundfahrt mit so einem Doppeldeckerbus gemacht. Und das war der lustigste Dude der Welt. Der hat dauernd ein Stand-up gemacht über die Leute, die reingegangen sind. Hat er geroastet, natürlich wahrscheinlich vorgefertigte Gags zu den Attraktionen gemacht und so. Und der war so lustig. Wäre so gern mit dem befreundet gewesen, hätte gern mit dem einen Podcast gemacht.
Ja, die Frau, die das geleitet hat, war super. Die hat jetzt keine Gags gemacht, aber man hat gemerkt, dass sie da wirklich Interesse dran hat, also auch privat, weil die auch teilweise abgeschweift ist und dann aber auch also positiv abgeschweift, wo dann irgendwie eine Frage gestellt wurde zur Höhe des Doms und plötzlich hat sie halt erzählt, ja, und damals war es dann für 10 Jahre lang das höchste Gebäude, aber dann kam der Eiffelturm und der hat das übertrumpft und dann waren wir plötzlich beim Eiffelturm. Das war voll cool.
Aber da wusstest du mehr als sie über den Eiffelturm, wenn ich mich richtig erinnere.
Ja, das stimmt. Vielleicht bin ich da auch abgeschweift.
ja, der Dom ist ganz cool.
Aber der Eiffelturm.
Ich war vor 3 Jahren oder so in Florenz mal und das war ein relativ spontaner Urlaub durch Italien. Und ich habe mir vorher irgendwie keine Gedanken gemacht, was ich in welcher Stadt irgendwie sehen will. Ich dachte mir dann, wenn ich dort bin, das ergibt sich dann schon. Man läuft ja da, du läufst ja quasi durch die Geschichte dort. Und ich wollte nur Wein saufen und irgendwie irgendwelche Leckereien essen und so ein Eis. Und dann waren wir in Florenz und dann dachte ich mir, ey, wenn ich schon mal in Florenz bin, die Statue des David von Michelangelo würde ich ja doch ganz gerne mal sehen. Weil das ist schon sowas Ikonisches. Und hätte mich geärgert, wenn das nicht geklappt hätte. Und Christian, naiv wie er ist, geht auf die Website und denkt mir so, ich kaufe mir vorher ein Ticket, muss ich nicht so lange anstehen. Keine Chance. Alles, also wirklich über Wochen lang gab es keine Tickets. Und dann dachte ich mir, das ist scheiße, jetzt bin ich hier, kannst nicht gucken, wollen wir uns einfach das Museum von außen anschauen, vielleicht kann man doch so ein Fenster reinspitzen, auch blöd. Dann hatte Belly die Idee, bei Airbnb zu gucken, weil man kann ja bei Airbnb nicht nur Wohnungen mieten und Unterkünfte, sondern auch so Aktionen vor Ort. Und dann hat die eine private Führung durch dieses Museum, in dem der David steht, gefunden.
Ach krass.
Dass eine Italienerin, eine Florentinerin angeboten hat. Dann haben wir das gebucht, da waren die Karten dabei. Das hat, glaube ich, 5 Euro mehr als eine normale Karte für das Museum gekostet. Und dann hat uns die zu zweit eine private Führung
gegeben. Aber es war schon legal.
Ich weiß es nicht.
Oder weißt du, diese Führung machen wir müssen Sturmmasken tragen. Sehr leise Führung.
Und dann, wir sind dahin, es war irgendwie Spätnachmittag und die Schlange vor dem Museum war mega, mega lang, weil natürlich mehr Leute dieses Museum sehen wollten. Und wir sind an der Schlange vorbeigelaufen, als wären wir im Club auf der Gästeliste.
Aber das verstehe ich nicht ganz. Die Frau gibt euch die Führung, das verstehe ich. Sie weiß einfach viel drüber, privat.
Genau.
Aber warum durftet ihr an den Leuten vorbei?
Sie hatte wohl schon Tickets gekauft.
Ah,
und ich clever. Glaube, ich glaube aber, das ist aber nur Mutmaßung, dass sie was am Dealen hatte mit den Security-Leuten.
Ja, das kann sein.
Ich glaube, dass die da irgendwie, weiß ich nicht, das vorher mit denen ausgemacht hat. Sie macht öfter mal Führungen, sagt dann kurz vorher Bescheid, ich komme mit zwei Leuten und die Kohle dann vielleicht mit denen geteilt hat oder so.
Das kann sein, oder sie reserviert halt irgendwie Tickets im Voraus und spekuliert darauf, dass ich bis dahin halt jemanden finde.
Ja, das kann auch sein. Aber es waren halt nur wir zwei. Also wenn wir uns nicht gemeldet hätten, dann hätte sie an dem Tag keine Führung. Gab.
Oder es gab mehrere und sie hat halt abgewogen. Okay, wen finde ich am coolsten? Und dann musste sie zwei anderen Deutschen irgendwie absagen.
Das war auch ganz witzig, weil die Führung sie hat sich vorgestellt und hat Spanisch mit uns geredet. Und weil Belly das falsche Häkchen gesetzt
hat.
Die konnte aber Gott sei Dank auch Englisch. Ganz gut. Ich wollte ja eh nur den David sehen. Das, was sie erzählt hat, war Bonus.
Aber wie lange hat es gedauert zwischen, okay.
Ich habe mich immer nicht getraut, ihr ins Wort zu fallen.
So bestimmt nach so drei Stunden Führung. Sorry, we don't speak Spanish.
Das Cervezas, por favor.
Oder versuchen, die Lüge so am Laufen zu halten.
Sie?
Sie. Arte.
Arte, genau. Das war auf jeden Fall cool, weil die hat halt echt mega interessante Sachen auch zu den ganzen anderen Kunstwerken da drin erzählt und so geile Side-Facts und so. Das war echt, das kann ich nur empfehlen.
Also Dublin und diese Frau, das waren deine einzigen positiven Erfahrungen mit Tourguides.
Ja, das stimmt. Dublin und diese Frau war auch, die war auch top.
Ja, ich hatte bisher nur, aber ich habe auch nicht so viele gemacht, aber nur positive. Also ich finde auch diese Stadtführung manchmal ganz lustig, wo dann Leute auch in Kostümen sind und so und wo du teilweise dann aber merkst, die wollen eigentlich Schauspieler oder Schauspielerin sein. Und es ist halt so eine der wenigen Möglichkeiten und dem so ein bisschen zu ernst.
Hört. Hier ist das Schokoladenmuseum.
Oder auch, also wenn so ein Unfall wäre oder so. Sorry, rufen Sie den Krankenwagen. Ich weiß nicht, wovon Sie reden. Ich habe dieses Gerät, was Sie Handy nennen, noch nie gesehen.
Ja, genau.
Ich lebe im 13. Jahrhundert des Münsterlandes.
Da bin ich in Regensburg, muss ich immer Werbung für diese Stadtführungen machen. Es ist in Regensburg Stadtmaus. Und einmal im Monat kam der Chef von der Stadtmaus kam ins Medienhaus und dann haben die da so, kam er irgendwie mit Leuten, die bei ihm gearbeitet haben, und dann haben die so ein Hörspiel aufgenommen. Mhm. Und eine meiner ersten Aufgaben beim Radio war Hörspiele machen. Das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, weil es gab halt eine riesen Sound-Library und die haben halt da sich einen abgeteert, der spielt, und ich konnte es halt dann vertonen und so, das war mega geil.
Ja, geil. Sind die dann auch in Kostüm zu den Aufnahmen gekommen?
Der Chef kam manchmal in so einer langen Kutte. Das war ganz geil.
Um den Charakter zu spielen. Ja, das verstehe ich aber sogar.
Verstehe ich auch, natürlich. Ja. Klar.
Ja, aber also, da teilweise habe ich das Gefühl, ja, also, wenn ich jetzt irgendwie was Schlimmes passieren würde, ich könnte nicht auf diesen Menschen zählen, weil er seine Rolle viel zu ernst nimmt.
Ja, absolut. So,
er hat eine Erste-Hilfe-Ausbildung, aber weil er eine Rolle ist, nein, wir werden dieses Bein absägen müssen. Es tut mir leid.
Können Sie jetzt einfach die 110 bitte, wählen?
Bitte, ich flehe Sie an.
Was ist die Null?
Die Null. Stimmt, das wissen wir ja gar, also das ist jetzt für uns so selbstverständlich, aber die Zahl Null ist ja auch eine
neue Erfindung.
Ja, nicht immer,
ne?
Ist eine Erfindung.
Ja,
genau. Das ist super spannend eigentlich, aber da schweife ich jetzt nicht ab. Es ist nur komplett surreal, darüber nachzudenken, dass es eine Zeit gab, in der Null als Zahl nicht existiert hat. Das Konzept musste erst erfunden werden.
Wer hat es erfunden? Das weißt du. Du weißt, wer das erfunden hat?
Ich habe sehr viel Halbwissen.
Ja, das reicht mir.
Ich würde aber vorher noch kurz, vielleicht während der Unterbrechung, ganz kurz das Handy zücken und mein Halbwissen
das aufwerten. Halbwissen zum Ganzwissen machen.
Ja.
Ich glaube, ich habe dich noch nie so schwitzen sehen, wie jetzt gerade, als du versucht hast zu recherchieren.
Ja, das Ding ist, ich habe ein sehr spannendes Buch zur Erfindung der Null gelesen, aber ich möchte nicht hier wieder irgendwie Ludwig den 14. mit dem 16. verwechseln.
Ja.
Ich bereite nächste Woche ein kurzes Referat zur Erfindung der Null vor, auch bekannt als Christian Huber.
Okay.
Nein, sorry, aber ich würde dich persönlich, würde ich hier anbieten, ein anderes kleines Halbwissen-Referat, wo ich mich sicher genug fühle.
Würde ich sehr gerne. Und dann hören wir die Erfindung der Null nächste Woche.
Die Erfindung der
Null. Jetzt schon den Folgentitel für nächste Woche. Das warst du, bevor du jetzt das Thema raushaust und das Referat, das du vorbereitet hast, warst du früher in der Schule so jemand, der Referate akribisch zu Hause vorbereitet hat? Oder warst du derjenige, der in der Früh in der Pausenhalle einfach panisch nach irgendwelche Sachen auf dem Zettel.
Was glaubst du? Wie würdest du mich einschätzen?
Ich glaube, dass du inzwischen so bist, dass du es gut vorbereitest, aber in der Schule, glaube ich, warst du schon eher der, na, fuck, ich habe vergessen, dass ich in Musik über den Bassschlüssel reden muss.
Ja, es ist ein Zwischending. Ich habe sehr gerne Referate gehalten und ich habe die auch sehr gerne vorbereitet, aber meistens visuell und habe mich dann so verliebt. Man durfte ja so ein Plakat machen und dann habe ich so viel Energie drauf verwendet, immer dieses Plakat zu gestalten und so, dass ich den Inhalt, weil da dachte ich, ja, da kann ich dann ja kurz vorher irgendwas. Und oft stand ich da mit einem perfekten Plakat und musste dann aber mir so halbwissenmäßig Sachen zusammenreihen. Ja, also nicht anders als jetzt hier im Podcast.
Aber so, ich wollte gerade sagen, so funktioniert doch auch die Filmindustrie eigentlich. Also wenn du die Plakate anguckst, da habe ich über Bock, Moonfall zu gucken. Ja. Aber
dann, und der Inhalt des Films ist dann, wir fanden das Kostüm geil. Wir wissen nicht genau, was Moonfall ist, aber es hat was mit Explosionen zu tun.
Moonfall muss ich noch sehen. Was glaubst du, was Moonfall ist? Worum geht's, denkst du, in Moonfall?
Es gibt zwei Varianten. Ja. Einmal das etwas ernst. Und es gibt ein Genre an Film, wo ich nie
wo
verstanden habe.
Wo Leute in eine Bar kommen.
Nee, ja, genau. Die man, wo ich die nicht mehr verstehe so richtig. Ja. Die Sumerer haben damit angefangen. Und nee, wo der Präsident in Gefahr ist.
Oh ja.
Und dann gibt es einen Ex-Military-Typen, der nochmal reaktiviert wird, um den Präsidenten irgendwie zu retten.
Ja.
Und es wird nicht erklärt, warum ausgerechnet er, warum generell. Es wird nicht viel erklärt.
Es ist auch, ja, ich weiß, du meinst London has fallen.
Ja.
Dann Angel has fallen.
Olympus has
fallen. Und Olympus has fallen. Irgendwas fällt immer.
Es gibt auf jeden Fall sehr viele. Ja. Es ist ein eigenes Genre wirklich. Und ich könnte mir vorstellen, dass Moonfall, es ist irgendwie Protokoll Moonfall. Mm. Und Moonfall ist, wenn der Präsident in Gefahr ist. Irgendwie das Weiße Haus wurde irgendwie besetzt. Und dann muss man den Präsidenten da rausholen.
Was ist die zweite Möglichkeit?
Die zweite Möglichkeit ist sowas wie Science Fiction. Mhm. Aber so ein bisschen in die etwas sich nicht so ganz ernst nehmende Richtung. Und der Mond fällt auf die Erde.
Es ist der Mond fällt auf die Erde.
Ja, es ist buchstäblich der Mond
fällt auf die Erde. Aber es ist ein Actionfilm, glaube ich. Ich weiß nicht, ob er gut ist. Ich glaube, er ist nicht gut.
Ich glaube, die Lösung ist, die bewegen die Erde 2 Zentimeter nach links und dann kann der Mond an ihr vorbeifallen.
Ah.
Das könnte es sein. Der Mond ist tatsächlich dabei, sich zu entfernen.
Ich verstehe es. Ich kann es komplett nachvollziehen.
Ja, ich kann es auch ein bisschen, also Social Distancing.
Ja, also der Mond entfernt sich von der Erde.
Ja, es ist aber nicht so dramatisch, wie man denkt, weil er kommt auch bald wieder zurück. Aber aktuell entfernt er sich irgendwie jedes Jahr um ein paar Millimeter.
Okay, und hat es jetzt schon Einflüsse auf Ebbe und Flut?
Ich verstehe ehrlich gesagt gar nicht.
Niemand versteht Ebbe und Flut.
Überhaupt null. Worauf der Mond und warum der darauf Einfluss hat.
Irgendwas mit der Schwerkraft.
Keine
ich
Ahnung.
Weiß es nicht.
Aber mit Sicherheit.
Ich weiß auch, bitte erklärt es uns niemand.
Ja, wirklich. Nicht.
Ich habe 7. Semester Mondstudie, ist mir egal. I don't care.
Was glaubst du, worum es im Moonfall geht?
Also es ist wirklich, ich habe nur die Tagline gelesen und es ist The Moon Crashes into the Earth.
Ah, das ist ein echter Film.
Es ist ein echter Film. Ja, ja, natürlich, was sagst du?
Keine Ahnung.
Nee, das ist ein echter hier. Film, ist jetzt irgendwie, ich weiß noch nicht, ob ich ihn dafür bezahlen werde. Aber ich hab Bock, den zu gucken.
Aber das war genauso. Da hat jemand auch sich sehr in diese Idee des Plakates verliebt. Und dann, ja, so richtig genau weiß ich jetzt nicht, was im amerikanischen Bürgerkrieg abgelaufen ist. Aber schaut mal hier, wie geil ich das aufbereitet habe. So war das dann bei mir.
Wenn wir schon bei Kino sind, sorry, noch eine Frage. Hast du The Batman schon gesehen?
Nee.
Muss ich auch noch, okay, müssen wir noch mal eigens drüber
reden. Ich habe nur den Trailer gesehen und es war unglaublich cringe.
Ja, ne?
Weil diese Sprüche, die Catwoman da irgendwie loslässt. Und auch, ich meine, also Robert Pattinson in Ehren, aber
ich mag den.
Ich mag den auch, aber das Bild alleine, wie er als Batman so, er hat ja so eine Art Kriegsbemalung, so Rouge, wo ich dachte, ja, aber wirklich, Gotham City brennt, das Signal wird in den Himmel geschossen und Batman sagt, ich komme sofort, ich muss mir nur noch kurz Smoky Eyes machen. Ich bin gleich sofort da.
Cut zu Boris Entrup und the Batman sitzen vor so einem Spiegel und er zieht ihm so den Lidstrich nach.
Ja.
Ich weiß nicht, wer Boris Entrup ist. Ne?
Wer ist das?
Das ist der Make-up-Artist von Germany's Next Topmodel.
Alles klar. Okay.
Ich bin wieder komplett into Germany's, aber es ist ein eigenes Thema.
Du bist völlig woanders drin. So Alfred, so Master Wayne, sie werden gebraucht. Ich bereite ihren Make-up-Schrank schon mal vor. Ja, keine Ahnung. Es wirkt, aber ich habe keine Sekunde gesehen. Und auch diese coolen Sprüche von Catwoman waren so richtig cringe.
Ja.
Aber wer weiß, vielleicht kann sein, dass ein guter Film
gutes
ist.
Gutes Poster.
Mal gucken. Auf jeden Fall gutes Poster. Ja, wie sind wir da hingekommen?
Weiß ich nicht.
Der Kölner Dom.
Ah ja.
Nein, keine Ahnung.
Du wolltest erzählen, du hast ein Referat vorbereitet.
Also ich habe nicht wirklich was vorbereitet, nur was ich jetzt anbieten würde, wo ich in letzter Zeit viel drüber gelesen habe, was ich unglaublich lustig finde.
Ja.
Fidel Castro. Der Diktator Kubas ist einer der Menschen, die, glaube ich, Also man hat keine richtigen offiziellen Zahlen, aber es gibt, glaube ich, niemand anderen, der so viele Mordanschläge überlebt hat wie der.
Ja, da habe ich auch schon mal Stuff gelesen. Okay,
also
ja.
Laut seines Geheimdienst irgendwie Chefs oder so, über 600. Die CIA hat 8 zugegeben, was auch schon viel ist.
Ich finde das auch viel. Wir haben 8-mal probiert, ihn umzubringen.
Leute, es waren nicht 600. Okay, es war nur 8-mal. Peinlich. Und man geht so von 30 aus. Und ich fand das total spannend und wollte da mal googeln, was heißt denn das? Haben die so 30 Mal daneben geschossen oder wie? Mhm. Hat sich rausgestellt, die haben die absurdesten Dinge versucht.
Und ist das vielleicht eine nicht unsere Rubrik?
Ungewöhnliche Todesfälle?
Ungewöhnliche Lebensfälle?
Ja, das stimmt.
Oh, pass auf, ich mach die auf.
Ungewöhnliche Lebensfälle. Weil
Promi-Edition.
Fidel Castro hat so viele Mordanschläge überlebt und die sind teilweise wirklich komplett bescheuert. Aber ich würde dir einfach mal ein paar vorlesen, ja, wenn total du magst. Okay, es fängt schon sehr gut an. Fidel war leidenschaftlicher Zigarrenraucher. Mhm. Am liebsten bla bla bla. Die Idee der CIA sah vor, dass die Zigarre explodiert.
Das habe ich schon gelesen.
Wenn ja. Fidel sie anzündet. Als wäre er fucking der Roadrunner oder so.
Aber stell dir vor, das CIA-Headquarter irgendwie in Langley, ja, sitzen die alle zusammen, alle mit so schwarzen Anzügen und der Coyote sitzt mit dabei.
Okay, Leute.
So ein Flipchart.
Als Flipchart, so als Vorschlag. Explodierende Zigarren. Oder der CIA-Chef.
Und der CIA-Chef fällt dann Schild auch mit No.
Oder sein Kind guckt so Cartoons und dann sieht er die Szene und denkt sich, oh mein Gott, ich muss schnell telefonieren. Die haben jahrzehntelang versucht, explodieren die Rauchware, also Zigarren, nach Kuba einzuschleusen, aber wurde immer aufgedeckt.
Aber das macht ja auch gar keinen Sinn, weil wenn Kuba für eine Sache ja wahnsinnig bekannt ist und wo Zigarren, man immer sagt, dann die haben ja schon Zigarren.
Ja, wirklich. Also ernsthaft jetzt, dann ja, da hinzukommen und Fidel, wollen Sie vielleicht auch amerikanische Zigarren? So, genau. Nein, hätten ich Sie hasse Amerika.
Hätten Sie Lust auf Sushi aus dem Rheinland? Nee.
In Rom so. Kann ich Sie für unsere kölnische Pizza begeistern?
Ja. Ich habe ja Baguette aus Schalke. Was?
Er hat komischerweise nicht geklappt. Er war auch begeisterter Taucher. Und dann hatten die eine Idee, und zwar in seinem Lieblingsriff sollte eine Muschel mit Sprengstoff gefüllt und grell leuchtend angemalt werden. Ja,
irgendjemand beim CIA findet Sprengstoff richtig geil.
Ja, sein Sohn hat eine Sprengstofffirma.
Genau.
So wollte man sicher gehen, dass ihm die Muschel auch auffällt. Er sie hochholt und dann sollte der Sprengsatz gezündet werden. Die Idee wurde fallen gelassen, da die Umsetzung an zahlreichen Punkten scheiterte. Unter anderem an der Frage, wie man die Muschel überhaupt an die kubanische Küste bekäme. Auch da das Problem, da sind sehr viele Muscheln.
Ja.
Das heißt, jemand müsste hinfahren an seinem Lieblingsriff, unbemerkt diese Muschel so fallen lassen, dass er sicher geht, er findet die auch, wurde fallen gelassen.
Ich bin ja Fan von so richtig offenem Brainstorming. Also im Brainstorming gibt es kein Nein. Aber da hätte vielleicht zweimal jemand sagen sollen, ja, nein.
Vor allem, du merkst so richtig, das ist alles ein und dasselbe Brainstorming offensichtlich, ja, weil es geht dann weiter. Okay.
Was explodiert als nächstes?
Der Taucheranzug vielleicht. Man hatte die Idee, Castros Taucheranzug mit Tuberkulose zu kontaminieren.
Oh Gott.
Auch das wurde dann aufgegeben, weil er hat halt seine Taucheranzüge.
Aber wer hat das geleakt? Wer hat das Dokument geleakt?
Das sind, glaube ich, die Sachen, die dann zugegeben haben.
Nein, aber dann gebe ich doch irgendwelche coolen Sachen
aber
zu.
Aber wenn das die Sachen sind, die zugegeben haben, was sind dann wohl die Sachen, die nicht zugegeben haben? Diese riesige Idee mit dem Piano, das auf ihn drauffallen soll?
Der Amboss?
Das waren wir nicht. Es gibt tatsächlich auch noch eine sehr spannende Geschichte, die, also es ist gar nicht so ein wilder Anschlag, aber ich finde die Geschichte drumherum sehr cool.
Ja.
Der hatte eine Geliebte, eine Deutsche tatsächlich, Marita Lorenz. Ich glaube Bremen, egal, auf jeden Fall deutsch. Mhm. Und auch eine sehr spannende Geschichte, die Frau war halt in der Spionage aktiv, hat auch irgendwas mit JF Kennedy zu tun. Ganz weirde
Lebensgeschichte.
Hat die ihn am
Dom verewigt vielleicht?
Sorry, als Ausgleich, so, wir sind quitt. Ich habe dich umgebracht, aber du hängst am Dom. Die war auf jeden Fall eine Geliebte in jungen Jahren und dann ist der Kontakt zu Castro ein bisschen abgebrochen und dann hat die CIA die rekrutiert und meinte, geh doch mal zurück und bring die doch für uns bitte um, und zwar mit Gift. Und klingt erstmal relativ sicher.
Aber wie kontaktierst du die? Also du musst ja, fährst du dann vorbei und sagst, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen ungewöhnlich?
Ja, die war schon in Geheimdienstkreisen, also die war schon eine Agentin. Also die war schon in diesen Kreisen unterwegs und wurde dann ein sehr spannendes Leben. Ich kann es nicht genau rezitieren, aber der Sprung war nicht weit. Also okay, die hing schon da bei der CIA rum und wurde dann angesprochen. Und die sollte so Pillen nehmen und die bei Fidel Castro ins Getränk mischen.
Und dann explodiert das Getränk.
Ja, genau. So, ja, und dann explodiert das Getränk. Nein, fast. Ach, so Giftpillen. Also es war ein relativ für die CIA, jetzt wie wir es mittlerweile kennengelernt haben, recht normaler Plan, ihn umzubringen. Das Problem war, die war gar nicht so heiß drauf, den zu töten, weil die hatten wirklich was am, also da war was zwischen denen. Und als sie dann zurückgekommen ist nach Kuba, hat die auch gemerkt, die Funken sind noch da. Und der, ich würde jetzt einfach vorlesen, also es ist ein Interview, das sie der Vanity Fair gegeben hat, wo sie da das Ganze nochmal erzählt. Ich würde jetzt einfach vorlesen, wie das dann ablief, als sie mit Castro da alleine war und kurz davor war zu vergiften, aber dachte dann irgendwie doch nicht. Und da hat sie Folgendes erzählt. Plötzlich sagte Castro, bist du hergekommen, um mich zu töten? Einfach so. What? Ich stand an der Bettkante und ich sagte, ja. Dann beugte er sich vor, zog seine 45er, also einen Revolver heraus und reichte mir die Waffe. Ich klappte die Kammer heraus und schlug sie zurück. Er zuckte nicht einmal zusammen. Und er sagte, du kannst mich nicht töten. Niemand kann mich töten. Und er lächelte irgendwie und kaute an seiner Zigarre. In dem Moment fühlte ich mich so entmutigt und schwach und verliebt. Er war sich meiner so sicher. Und dann haben wir Liebe gemacht. Oh.
What the fuck? Das ist krass.
Das ist ein krasser Moment. Also sie sagte dann im Nachhinein, sie war sich eigentlich, sobald sie in Kuba gelandet ist, sicher, sie kann das nicht durchziehen.
Ja.
Aber den Moment fand ich so wie aus einem Film gegriffen.
Aber wie war das Verhältnis von denen dann danach? Also er konnte ja nie dafür, er konnte ja nie vertrauen, dass sie mich doch...
Ich glaube, der konnte niemandem jemals vertrauen.
Ja.
Und also so wie er jetzt gezeichnet wurde von ihr, hatte er auch so einen leichten Gottkomplex. Ich meine, nach 600 Attentaten denkst du auch irgendwann, Leute, okay, vielleicht soll es einfach nicht sein. Das fand ich absurd. Und danach ist die CIA wieder zu so ein bisschen weirderen Methoden gegangen.
Noch ganz kurz. Wenn du, sagen wir mal, also 600 Attentate hat er überlebt. Ab dem wievielten Attentat denkst du dir, ja, komm. Jetzt probier das schon wieder. Peinlich.
Wirklich?
Also gewöhnst du dich irgendwie dran? Lässt die Aufregung irgendwann nach?
Ich denke schon. Oder vielleicht in dem Moment, wo die CIA das dann offiziell aufgibt, fehlt dir voll das Adrenalin in deinem Leben. Das ist so. Wobei 600, also man geht halt von 30 aus. Was aber auch eins ist schon viel. Eins ist schon sehr viel. Willst du noch ein paar hören?
Ja, bitte, klar.
Es ist also wirklich absurd, weil es hört nicht auf. Ich mach mal noch zwei. Ein weiterer CIA-Plan war es, Castro mit einem seiner Stifte zu töten.
Ich ahne wie.
Sollte nicht explodieren. Es sollte eine Nadel angebracht werden, die so fein ist, dass das Opfer ihr Einstechen nicht bemerkt.
Ah, wenn er oben auf den Kugelschreiber Dings drückt?
Genau, so ein James-Bond-Ding. Also wenn er den Kugelschreiber aktiviert, dass er in eine Nadel reinsticht und da ist dann halt Gift. In dem Bericht hieß es, die Nadel solle mit Gift manipuliert und Castro von einem hochrangigen kubanischen Beamten initiiert werden, der sich in Gesprächen mit der CIA befand. Also sie hatten einen hochgradigen General oder Beamten und der soll diesen Stift halt an Castro geben, damit er irgendwie was, kann ich deine Unterschrift haben? So
was Motto. Schon weird ist, wenn dir jemand einen Stift gibt, ne?
warum gibst du mir einen Stift?
Ja, ich brauche hier noch dringend, hier unten noch.
Eine Unterschrift.
Kann ich Autogramm?
Kann ich, ja. Wir sehen uns jeden Tag, Bro. Nee, aber nimm bitte meinen Stift. Okay, explodiert der Stift. Wie oft Castro diesen Satz wohl gesagt hat. Würde es gleich explodieren. Das Problem mit diesem Plan war, die Übergabe des Stiftes fand am 22. November 1963 statt. Das Datum ist dasselbe Datum, an dem JFK erschossen wurde.
Oh.
Und das Event hat das so ein bisschen überschattet und hat der Beamte irgendwie kalte Füße bekommen und sich gedacht, vielleicht doch nicht. Und dann wurde das so fallen gelassen. Völlig verrückt. Komm, einen mache ich noch.
Gern.
Und zwar war die CIA irgendwann so verzweifelt, dass sie gesagt haben, okay, wenn wir schon nicht packen, dann engagieren wir zwei Menschen.
Ja, aber irgendwann musst du doch so an dir selber zweifeln. Ja,
wirklich so.
Geh nichts hin.
Ja, also auch so wirklich Minderwertigkeitskomplexe.
Ja.
Und dann
keinen Bock mehr zum Job zu gehen dann morgens und so.
Ja, einfach so, Mann, ich habe das Gefühl, ich kann niemanden mehr töten. Nein, CIA, du bist immer noch genauso blutrünstig. Wirklich? Ernsthaft? Ja, komm. Na gut, komm, wollen wir einen trinken? Klar, aber warte. Wird das Glas gleich explodieren? Verdammt! die haben zwei hochrangige Mafia-Menschen engagiert, die zu der Zeit in den Top 10 der meistgesuchten Menschen vom FBI waren, was auch irgendwie absurd ist. Das sind offizielle Verbrecher damals schon.
Aber ganz kurz, wie schlecht ist das FBI, dass so ein Witzverein wie die CIA die zwei findet?
Ja, und vor allem auch wie respektlos so. Ja, ich weiß, ihr habt gerade Stress mit der Behörde und wir jagen euch eigentlich. Hm. Können wir kurz Pause machen, weil wir kriegen diesen Menschen nicht tot. Ja. Und ihr seid ja sehr gut darin, Leute umzubringen. Und der eine war sogar wirklich der Kopf des Chicago Outfits. Also wirklich richtig hochrangige Mafia-Leute. Mhm. Und die haben es aber auch nicht gepackt. Die haben irgendwann aufgegeben. Die Krass. Wollten irgendwie mit Gift und haben dann in Kuba auch Kontakte gehabt. Aber irgendwann haben die gedacht, na, doch nicht.
Krass.
Wurde einfach aufgegeben.
Mega interessant.
Ja, es gibt wirklich sehr viele Berichte. Und man geht, wie gesagt, von 30 aus. Kubanische Seite sagt über 600. FBI sagt 8 und nicht mehr. Aber es ist völlig verwirrend. Auch völlig verwirrend, dass es nicht geklappt hat. Also, ich wünsche niemandem dem Tod. Und das klingt jetzt ein bisschen makaber. Aber irgendwann hätte der doch sterben müssen. Allein, also wenn ich, selbst wenn ich blind auf eine Dartscheibe werfe, irgendwann treffe ich doch. Also rein statistisch gesehen, hätte doch Fidel Castro irgendwann irgendwas, was explodiert, endlich. Ich glaube, irgendwann war auch an einem Punkt, wo er wusste, egal was ich anfasse, alles wird explodieren.
Ja. Wie war das für die Leute, die mit ihm unterwegs waren? Also,
dauernd in Schutzwesten.
War er beliebt? Also, es ist ja schon so, es gibt ja schon, wenn Berühmtheiten irgendwo unterwegs sind, gibt es ja immer so eine Entourage, auch ganz viele Schleimer und so weiter. Wie war, also, ich glaube, ich habe mir zweimal überlegt, ob ich mit Fidel Castro jetzt.
Ja, aber essen du hättest auch zweimal überlegt, ob du seinen Essensvorschlag ablehnst, ehrlich gesagt.
Ja, das stimmt auch.
Da wusste man nicht, was ist tödlicher.
Ja, das stimmt.
Ihn versetzen oder ihm in so einem Explosionsradius?
Ja, das
mit so einem Bombenschärfer-Outfit mit ihm rumhängen.
Das fand ich super spannend. Ich mache mal die Rubrik zu.
Ungewöhnliche Lebensfälle.
Weil wir ja so mit dem Dom und so in die Folge gestartet sind. Köln hat ja relativ wenig Sehenswürdigkeiten, ne?
Ja.
Es gibt dieses komische Eis, was mitten in der Innenstadt auf so einem auf so einem Dach verkehrt rum drauf
geklebt ist. Was schon super traurig ist, dass das ein Landzeichen ist.
Ja. Dann habe ich letztens gesehen, ist es irgendwie so ein Auto mit Flügeln.
Das ist also einbetoniert. Nee, du meinst auf dem Dach von diesen, ich weiß genau, welches du meinst.
Ja, das ist einfach irgendein Kleinwagen mit so Flügeln dran, Gold angesprüht.
Ja.
Und ich glaube, das war's schon, oder?
Ja, und halt der Kölner Dom.
Der Kölner Dom, ja.
Und ich glaube noch ein paar Kirchen und architektonische Meisterwerke, aber sonst nichts eigentlich.
Ich habe ein Haus gesehen hier, als ich durch die Stadt gelaufen bin, da war es schon dunkel und es war so ein typischer Betonklotz in der Innenstadt und man ist auf das Haus zugelaufen und es hatte wahnsinnig viele quadratische Fenster, große Schaufenster, die innen beleuchtet waren, sprich du konntest richtig reingucken und drinnen waren Zahnarzt.
Okay.
Da saßen so im Flutlicht quasi, saßen Leute auf so Zahnarztstühlen.
Aber auch vor so Schaufenster, also konnte man richtig zugucken.
Du konntest denen zugucken. Okay. Und ich habe nicht ganz verstanden, was daran der Reiz ist. Also wenn es jetzt hell ist und das drin nicht beleuchtet ist, kann ich mir halt vorstellen, bist du halt abgelenkt, weil du halt schön in die Fußgängerzone gucken kannst. Aber der gegenteilige Effekt war halt, als es dann dunkel wurde. Also ich bin da 10 Minuten vorgestanden und habe geguckt, wie so eine Frau so eine Weisheitszähne rausgekriegt hat.
Oh Gott, klingt aber auch noch so ein Fetisch. So bei Leuten bei Zahnbehandlung irgendwie zugucken. Das finde ich aber auch, also es gibt ja wenig Unästhetischeres als Zahnbehandlung. Und
du hast richtig gesehen, wie die so die Füße übereinander, ging es nicht gut.
Das Geräusch ist das Schlimmste.
Ja, das hätte noch gefehlt, dass sie das so über Lautsprecher nach außen pusten.
Ja, eigenartig. Hm. Vielleicht irgendwie eine neue Serie.
Ich weiß, und da standen so 3-4 Leute davor, haben da reingeguckt.
Ja, viel absurder, einfach Zahnbehandlung. Ich habe das Gefühl, in letzter Zeit kommen sehr viele sehr absurde Serien raus, die immer mehr wie so TV-Shows wirken, die Leute in Filmen gucken, die es nicht wirklich gibt, so als Gag quasi. Es gab zum Beispiel, jetzt habe ich gesehen auf Netflix, Is It Cake? Und die Sendung war, es sind Sachen da.
Ja.
Und einige davon sind echt und eins davon ist ein Kuchen.
Hey, hast du das nicht erfunden für das Neo-Magazin?
Da so was Ähnliches haben wir beim Neo-Magazin
gespielt. Wir haben beim Neo-Magazin nochmal gespielt, Wer kostet die Welt?
Genau, und da waren, es ist dasselbe Prinzip, aber halt mit Kuchen.
Und da war das Spiel, war doch, der Gast und Jan sind im Studio und es liegen wahnsinnig viele Sachen vor denen auf dem Tisch.
Genau, so Alltagsgegenstände.
Alltagsgegenstände, auch teilweise weirde Gegenstände. Und eine Sache davon war essbar.
Genau.
Und die mussten dann raten, was ist essbar, dann reinbeißen.
Genau.
Und bei Glück war es ein Kuchen und bei Pech war es halt eine Zigarre oder so.
Genau, so ist es nur, die müssen nicht reinbeißen, sondern die sagen einfach, ich glaube das und dann wird das gezeigt.
Ja.
Is it cake? Wo ich auch dachte, das haben wir halt als Gag fürs Neo-Magazin, aber es ist eine echte Show jetzt, wo ich denke, irgendwie sind wir falsch abgebogen, es ist geil, es macht doch Spaß zu gucken.
Aber sind es dann Promis oder sind es random
Leute? Es sind Promis,
okay.
Es sind Promis, die raten. Aber so klingt das, also so eine Is it a real dental medical doctor or is it a comedian?
Ja, das war echt komisch.
Naja, ich habe auch was super Eigenartiges gesehen und zwar ein Werbeplakat, wo nur ein Satz drauf stand. Mhm. Und ein QR-Code. Dann habe ich den QR-Code gescannt und hat nicht funktioniert. Dann habe ich die Seite händisch eingegeben. Aber das war eine Aktion, wo man Zeit kaufen kann.
Also nicht jetzt die Zeitung, die Zeit?
Nein, sondern Zeit. Und es war super eigenartig. Ich dachte erst, ist das ein Gag? Also oder sind die grauen Herren von Momo irgendwie unterwegs? Und man hat aber auch, ich habe keine Information bekommen. Die Seite ist halt, man redet mit einem Bot. Hm? Und der Bot sagt irgendwann, wie wäre es, wenn du Zeit kaufst? Aber keine Ahnung, was das heißen soll.
Hast du mal aufs Impressum geklickt?
Ich habe nichts gefunden, außer eine Instagram-Seite, die genauso weird ist. Okay. Die ganz random Leuten folgt, also ganz normalen Leuten und dann teilweise auch Leute, die man kennt, aber halt so Journalistinnen und Journalisten.
Das klingt wie irgendein so ein Programm, das sich selbstständig gemacht hat einfach. Also wenn so eine Maschine völlig irgendwie so einen Schritt schon zu weit ist.
Ja, genau so. Aber es hat auch irgendwas mit dem Bund zu tun und Kunst. Also es wird irgendwie offiziell gefördert. Bund. Ich weiß es nicht genau.
Okay.
Hab mir da die Zähne ausgebissen und ich bin so kurz davor, Zeit zu kaufen, um zu wissen, was passiert. Aber ich glaube, das ist genau der Scam.
Was kostet denn Zeit?
Das ist das Weirde. Du machst ein Angebot.
Und hast du gemacht?
Habe ich gemacht. Und vor allem auch, weil ich wissen wollte, wie belastbar dieser offensichtliche Bot ist. Das war ja kein echter Mensch, mit dem man da schreibt. Man ist da wirklich in so einem Chatfenster und schreibt mit denen. Ich habe gesagt, also er fragt einen halt, wofür hättest du gern mehr Zeit? Und dann habe ich gesagt, um mir am eigenen Arschloch zu riechen und zu gucken, ob der irgendwie reagiert. Und dann hat er gesagt, oh, fantastisch. Okay. Und wie viel Zeit würdest du dafür brauchen? Und dann meinte ich, eine Woche. Wie viel willst du dafür zahlen? Dann habe ich gesagt, 20 Cent. Und dann meinte er, okay, du brauchst 20 Cent, um eine Woche lang an deinem eigenen Arschloch zu riechen.
Aber sehr gut programmiert, der Gott.
Ja, aber halt inhaltlich keine Relevanz irgendwie anscheinend,
ja.
Was man da eingibt. Und er meinte, lass uns das machen.
Und dann wollte er eine Kreditkarteninformation.
Und er meinte, ja, konnte ich quasi zum Checkout gehen. Mhm. Also kompletter Unsinn. Zwischendurch meinte er irgendwie, man kann in Kunst investieren. Es war ganz komisch, ganz shady. Und ich wusste nicht, worauf es hinausläuft.
War es einfach Joko, der irgendwie Sachen gepitcht hat vielleicht? Hier kannst du in Socken investieren, hier in Kunst. So
einen Drogenrausch. Ja, keine Ahnung. Aber es war halt ganz offensichtlich ein Scam.
Ja, also hast du nicht gemacht?
Natürlich nicht. Okay. Natürlich nicht. Ich nenne jetzt auch nicht die Seite, weil ich jetzt kein Scam-Portal irgendwie pushen möchte. Aber ich fand, es war eine total surreal. Das war wie so ein Matrix-Moment, wenn irgendwie Neo da irgendwie die Realität vor seinen Augen bröckelt. Nur halt, dass ich halt, also ich habe den QR-Code eingescannt, hat nicht funktioniert, weil es falsch geklebt war. Und dann musste ich es per Hand eintippen, habe ich mich vertippt. Dann musste ich es googeln, dann musste ich auf Google. Das siehst du halt bei Matrix nicht. Nee. Da öffnet sich halt direkt die Tür zum Kaninchenbau. Und aber es war, glaube ich, ein Scam.
Wobei, ich glaube, bei Matrix 4, glaube ich, googelt Neo schon Sachen.
Manchmal.
Ja.
Warum habe ich diesen Job angenommen?
Oder? Genau, so guckt er zumindest die ganze Zeit. Ja, spannend.
Völlig absurd. Bist du schon mal so richtig auf einen Scam reingefallen?
Also, ich habe den dann ausgehebelt.
Ich habe den Scam ausgehebelt.
Und zwar, ich war mal in Wien auf dem Flohmarkt. So ein bisschen her. Und ich wollte mir einen DVD-Player kaufen. Mhm. Und bin da über den Flohmarkt gelaufen. Und ich war da gerade 18 und ein Freund von mir wurde die Woche drauf 18 und ich habe ein Geschenk, Spaßgeschenk für den gesucht. Und
die Gummipumpen waren schon alle vergeben.
Es ging in die Richtung.
Ja.
Und zwar habe ich an einem Stand einen richtig ekligen Porno. Also richtig das Bild vorne, ich will es nicht beschreiben.
So ein Zahnarzt, wo man reingucken kann durch die Fensterfront.
Die, genau. Also die,
und Leuten bei der Zahnbehandlung zusieht.
Die Kategorie auf jeden Fall. Und viele Haare. Und dann habe ich den gekauft und habe an dem anderen Stand einen DVD-Player gekauft.
Aber zusammenhängt? Also wolltest du einen DVD-Player?
Nee, ich wollte einen DVD-Player haben. Ich wollte mir auf dem Flohmarkt einen DVD-Player holen.
Unabhängig von deinem Freund.
Und ich wollte ein weirdes Geschenk für meinen Freund. Und das ist ist eben dieser Porno geworden.
Okay, oder ist es eine Cover-Story? Weil, also du kaufst einen DVD-Player und ein Porno. Aber es hat nichts miteinander zu tun. Es ist der Porno. Der DVD-Player ist für mich, aber der Porno ist nicht für mich.
Also, nein. Das würde ich zugeben, wenn es so wäre, aber das war eine Kategorie
Porno,
das kannst du.
War ein Zufall einfach.
Das war furchtbar.
Okay, es war einfach ein Zufall.
Das war wirklich Zufall. Mhm. Und dann habe ich dann bin ich zu dem Stand hin mit dem DVD-Player, habe mir den DVD-Player gekauft, der recht günstig war. Mhm. Und bin weg und im Weggehen denke ich mir so, Ah, oh fuck, der Dude, der mir den jetzt verkauft hat, der war shady. Irgendwas stimmt da.
Moment, also du warst kurz vorher bei jemandem, der auf einem Flohmarkt ja. haufenweise ekliger Pornos verkauft. Ja. Aber der andere Typ ja. mit den DVD-Playern, der war shady.
Ja, der, ja. Der, okay. war shady. Der war noch shadier. Okay. So ein sehr shady Flohmarkt, muss ich
sagen. Ja, bei welchem Flohmarkt gibt's denn auch Pornos?
Das, also das war völlig normal, dass das so, ja. So Stände gab, so Pavillons ganze, mit so ganzen Reihen und so. Das war okay. völlig normal. Und dann bin ich also weggegangen und dachte mir so, ah fuck, wahrscheinlich habe ich jetzt ein kaputtes Gerät mhm. gekauft. Ich will aber eigentlich einen DVD-Player ja, haben. Und ich will mich jetzt nicht aufführen und dann gebe ich das funktionierende Gerät zurück und Streit und bla, habe ich keinen Bock
drauf. Und nach Hause fahren, ausprobieren, geht auch
Wien.
Nicht.
Das war in Wien.
Achso, das war in Wien, ja.
Da habe ich noch in Regensburg gewohnt. Mhm. Das wäre, also geht auch nicht. Und Garantie hast du ja auch nicht. Ich kann ja nicht mit dem jetzt irgendwelche Adressdaten austauschen und sonst was. Auf jeden Fall habe ich mir dann gedacht, so, du hast hier einen DVD-Player. Und du hast hier eine DVD.
Ja.
Es gibt Möglichkeiten zu testen, ob dieser DVD-Player funktioniert oder nicht.
Also zwei von drei Zutaten hast du schon. Das Einzige, was dir fehlt, ist ein Fernseher.
Und Strom.
Und Strom.
Das ist, was mir fehlt. Da habe ich mich umgeguckt auf diesem Flohmarkt und habe gesehen, es gibt ein Häuschen, wo die Flohmarktaufsicht drin ist. Also quasi wie so das Ordnungsamt. Und dann bin ich dahin.
Nein.
Und hab gesagt, Entschuldigung, das klingt jetzt so ein bisschen ungewöhnlich, aber kann ich testen, ob dieser DVD-Player funktioniert?
Ja.
Dann meinten die, haben Sie denn eine DVD? Und ich so, ja.
Ja, habe ich.
Ich habe eine. Und dann hatten die aber keinen Fernseher, Gott sei Dank. Und dann habe ich diese DVD aus der Verpackung gefriemelt, ohne dass die es gesehen haben. Mhm. Die waren, dann musste ich beim Einlegen, die war auch so bedruckt mit dem Cover, muss ich so drüber halten.
Auch und das Loch von der DVD wahrscheinlich sehr kreativ genutzt für das Cover.
Und dann habe ich den DVD-Player, die hatten Strom, dann konnte ich den DVD-Player anschließen und der ging nicht an.
Okay, aber nicht am Fernseher
angeschlossen. Nee, es gab keinen Fernseher.
Okay.
Und der ging nicht an und dann war schon klar, okay, der ist kaputt. Und dann bin ich aber zurück zu dem Stand und habe mein Geld wieder gekriegt.
Ja, ich bin bis vor zwei Sekunden davon ausgegangen, dass diese komplette Geschichte völlig fabriziert ist.
Ja.
Und eigentlich ist die Geschichte, ich wurde in einem Häuschen vom Ordnungsamt beim Pornogucken erwischt und musste denen erklären, warum.
Wenn die einen Film schreiben würde, würde ich das als
Szene. Leute, nein, der DVD-Player ist für mich. Den Porno wollte ich für einen Freund. Aber ich musste halt testen, ob der Player funktioniert. Und ich wohne nicht in Wien. Und okay, ja gut.
Ja,
ich dachte, es läuft darauf hinaus, dass die dann reingeguckt haben, wie läuft das Testen? Dann sieht man dich, so wie du diesen haarigen Porno siehst. Na gut. Ja.
Das war ein schlimmer Moment.
Naja, ach.
Ja, ist okay.
Gott sei Dank kein Fernseher da gehabt. Das wäre auch sonst, das wäre auch lustig. Warum willst du es nicht am Fernseher testen? Nein, nein.
Das reicht mir. Will nur.
Nee, doch ernsthaft, ich schließe jetzt an. Nein, bitte nicht anschließen. Wieso? Du musst doch gucken, ob es geht. Du bist zu uns gekommen, um zu testen. Ich weiß.
Und dann holt er seine Kollegen ran. Herbert! Ja. Herbert, komm mal schnell.
Oder es funktioniert dann nicht so mit dieser Wackelkontakt. Ja. Moment. Und dann muss Herbert noch jemanden holen, dann kommen so ganz viele Leute.
Der ganze Flohmarkt steht um mich rum.
Dieser junge Herr möchte die DVD testen. Nein, die ist nicht für mich.
Hallo, ich bin von der Presse. Worum geht es hier?
Moment, die Kindergärtnerin kennt sich doch sehr gut damit aus. Die hat den ganzen Kindergarten dabei. Egal, die Kinder können auch kommen.
Wir haben jetzt noch deine Eltern zugeschaltet, Christian.
Ja gut. Okay, aber nochmal glimpflich davon gekommen.
Ja, nichts passiert.
Ja gut, von Film noch ganz kurz, bevor wir, weil ich habe ja keine Zeit eingekauft bei diesem Scam. Das heißt, wir haben gar nicht mehr so viel für diese Folge. Aber bevor wir jetzt zu dem Wahnsinns-Highlight der Woche kommen, ich kann nämlich schon erraten, was sein Highlight der Woche sein wird, deswegen greife ich das vor. Kommen wir von Film zu Büchern. Wir haben schon mal durchblicken lassen, dass du ein Buch geschrieben hast, das jetzt rausgekommen ist. Und es ist ja jetzt offiziell die Erscheinungswoche.
Ja, es ist eine crazy Woche. Also es ist so, vielen Dank für die unfassbar vielen Leute, die mir schreiben, das posten, mich verlinken, die Bewertungen schreiben und so. Es ist umwerfend. Vielen Dank. Mir schreiben erwachsene Männer, dass sie Tränen in den Augen hatten beim Lesen.
Ja.
Das ist crazy. Und ich weiß gar nicht, wohin mit meinen Gefühlen. Vielen Dank und empfehlt es weiter. Wer es noch nicht hat, holt es euch gern auf manvergisstnichtwiemanschwimmt.de. Würde mich wahnsinnig freuen. Und es ist völlig surreal. Ich muss so Interviews geben jetzt. Und ich hatte letzte Woche ein Interview mit erst eins mit der Weiß, also mit dem Magazin, und danach mit Kinderradio Togo. direkt hintereinander. Und das war so strange gegensätzlich. So. Erst so bei Weiß, kennst du ja die Fragen von Weiß. Und dann bei Togo, wie ist das Leben als Autor so? Ja. Wie sieht ihr Tag aus? So, voll schön.
Und bei Weiß, was kam da so für Fragen?
Ja, die haben vor allem gefragt, warum ich mir vorstellen könnte, dass das Buch für ihre Plattform überhaupt interessant sein könnte.
Okay, eher solche Fragen.
Ja, und dann meinte ich,
ja,
ihr müsst es halt auf LSD lesen. dann geht's schon. Aber ein gutes Interview, hat Spaß gemacht.
Ja, die Flohmarkt-Porno-Geschichte wäre da bestimmt gut angekommen.
Ich glaube, ich habe eine Geschichte, ich weiß, es ist ein bisschen so hier mit dem Podcast, wenn wir fertig sind, weiß ich immer nicht mehr genau, was ich erzählt habe. Ich glaube, ich habe eine Geschichte erzählt, wie ich bei Rock im Park war.
Okay, ja, kann man ja nachlesen. Die Platzierung ist noch nicht raus, ne?
Ja, das ist das nächste Thema, ne? Wenn wir in dem Moment, in dem wir jetzt hier aufnehmen, weiß ich noch nicht, ob es auf die Bestsellerliste geschafft hat. Also alles, was Top 20 wäre unfassbar.
Es ist ja natürlich eigentlich aus künstlerischer Perspektive egal, weil darum geht's nicht. Aber genau. Ich würde schon aufhören, mit dir zu reden tatsächlich und den Respekt verlieren, wenn du nicht
nee, auf die Liste machst. Also es ist, ich weiß, keine Ahnung. Nein, das ist halt ein Belletristik-Hardcover, was halt einfach mit richtigen Büchern konkurriert. Also
wann
so
wird es denn veröffentlicht?
Also die Bestsellerliste wird veröffentlicht, wenn diese Folge rauskommt, am Donnerstag.
Alles klar.
Das heißt, man kann jetzt schon vielleicht, also wenn ich nichts gepostet habe, ich kann es nicht einschätzen. Dann habe ich gestern eine Nachricht gekriegt von meinem Verlag, dass Papierknappheit herrscht. Aha. Und dass ich das, also wenn ein Buch ist, wird aus Papier gedruckt.
Ja.
So. Und wenn es ausverkauft ist irgendwann, die Auflage, dann wird es ja nachgedruckt.
Ja.
Wenn Papier da ist.
Ja, und man, sind wir ganz ehrlich, wenn Papierknappheit herrscht und man anfangen muss so zu priorisieren, was machen wir mit dem Papier, was wir noch haben?
Deutschland Strafzettel.
Also Strafzettel ganz klar, aber also wo jetzt sich dein Buch rangiert, weiß ich nicht so genau. Ja.
Das heißt, es klingt jetzt doof, ne? Aber kauft es, solange es noch da ist.
Oh, nicht schlecht.
Ja.
Dann will man es noch mehr. Wenn ich Sachen nicht kriegen kann, will ich sie noch mehr.
Ja, genau. Also man vergisst nicht, wie man schwimmt.de, wer Bock hat. Ich freue mich wahnsinnig.
Hast du denn jetzt da, nachdem ich das jetzt vorgegriffen habe, noch ein Highlight der Woche?
Das war tatsächlich nicht mein Highlight der Woche.
Oh, ja dann.
Also ich habe ein sehr viel profaneres Highlight der Woche, was mir aber ein richtig gutes Gefühl gegeben hat.
Dann mache ich doch jetzt schnell die Formalitäten. Leute, abonniert uns, wo man uns abonnieren kann. Bewertet uns. Wir freuen uns über jede Bewertung, jeden Kommentar. Und empfehlt uns vor allem weiter. Das hilft am allermeisten.
Das ist wirklich so. Mundpropaganda ist wirklich das, egal ob das jetzt das Buch ist oder der Podcast, Mundpropaganda ist Bread and Butter.
Gerne weiterempfehlen. Gerne Leute zu animieren und zu hören. Auch gerne mit Androhung von Gewalt. Jedes Mittelrecht. Können ja ein paar Mal andeuten, wollte ich gerade sagen, dass ihr ein paar Dinge ausgetauscht habt in dem Leben des anderen, die vielleicht explodieren könnten, wenn sie uns nicht hören.
Das ist, aber das ist auch so eine Gameshow, die es in Asien irgendwo gibt.
Explodiert es oder explodiert es nicht?
So Prankshow.
Ja, oder so Squid Game Spiel.
Oh.
Wo dann 10 Dinge, die hier sind, braucht ihr zum Leben. 9 davon explodieren.
Ja.
Ja, gut. Ja, das auf jeden Fall die Formalitäten. Und dann ist jetzt hier Christian Huber mit dem Highlight der Woche.
Mein Highlight der Woche ist was ich nicht bekommen habe, um im Bild von gerade zu bleiben.
Oh, okay. Was du jetzt noch mehr willst.
Im Gegenteil. Mein Highlight der Woche war, dass ich es nicht bekommen habe. Und zwar war ich das erste Mal seit Ewigkeiten wieder in einem Restaurant. Beim Italiener. Einfach ums Eck. Mit Belli. Ich habe eine Calzone gegessen. Sie hat irgendwelche Muschelnudeln gegessen. Und wir haben eine Vorspeise bestellt. Und einen großen Salat. Und dazu Wein und Bier. Also wir haben sehr viel bestellt, weil ich war lange nicht mehr essen. Ich wusste nicht mehr so genau, wie viel esse ich eigentlich. Und einfach die Karte einmal durchgeordert. Und dann kam die Vorspeise, war sehr, sehr viel.
Was war die Vorspeise und der Salat?
Bruschetta.
Ah, okay.
Und zwar nicht, normalerweise teilt man sich ja ein Bruschetta. Wir haben jeder eine eigene Portion bestellt. War schon sehr viel. Dann kam die Hauptspeise und diese Calzone war ein Moped. Also riesig. Und Bellis Nudeln waren auch wahnsinnig viel. Und was nicht kam, war der Salat. Und ich war erst so, ja, wir haben noch einen Salat bestellt, soll ich jetzt mal was sagen, Signore. Und
unangenehm.
Hab nichts gesagt.
Signore.
In meinem Kopf war es schon so.
Hallo, ich habe David gesehen in Florenz. ich spreche eure Sprache, Signore.
Ja. Und habe nichts gesagt. Und Als wir fertig waren mit Essen, war ich so froh, dass dieser Salat nicht gekommen ist, weil es einfach viel zu viel gewesen wäre. Ich hätte kein einziges Blättchen nicht gegessen.
Aber ich kann mir vorstellen, dass der Kellner oder die Kellnerin genau wusste, was los ist. Mm, das ist wie wenn du sagst, ich hätte gerne Calzone, ich hätte gerne Spaghetti 600 Gramm, Spaghetti. Ich hätte gerne Bruschetta und hau mir da richtig Öl rein und eine Diät-Cola bitte. Und ungefähr so in dem Spirit und einen Salat bitte, so fürs gute Gewissen. Und sie auch so zwinkern, ja, und einen Salat, den wir dann aus Versehen vergessen.
Den haben die Gott sei Dank vergessen, stand auch nicht auf der Rechnung. Hab natürlich geguckt, ob er auf der Rechnung steht. War nicht auf der Rechnung und ich war so froh, dass ich das nicht auch noch essen musste.
Ja, weil es das Einzige von dem Ding war, also was seiner Gesundheit jetzt.
Ja, Gottes.
Und von Dingen wie Stopfen ist jetzt Salat nicht so weit vorne.
Naja, das wäre schon ein großer Salat gewesen.
Das Gefühl kenne ich aber sehr gut. Mit hummerigem Bauch irgendwie einkaufen ist auch sehr schwer.
Dann kannst du ein Restaurant aufmachen danach.
Klar esse ich 6 verschiedene Arten von Müsli jeden Morgen, natürlich.
Genau.
Tiefkühlpizzen, ich brauche 20 Stück.
Ja.
Und dann, was habe ich getan? Ich esse nie im Leben so viel. Das kenne ich sehr, sehr gut. Deswegen immer schön satt einkaufen gehen.
Sehr guter Tipp
auch noch am Schluss. Der First World Tipp der Woche. Leute, wenn ihr einkaufen geht, seid vorher satt. Um im Restaurant nicht zu viel Essen zu bestellen. Ja, der First World Tipp der Woche. Vielleicht auch eine gute Rubrik.
Ja.
Dann bis nächste Woche. Danke fürs Hören und tschüss. Tschüss.
Gefühlte Fakten mit Christian Huber und Tarkan Bakci. 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 Bakci.